Herzlich willkommen zu The Data Brothers.
Der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence. Mit Andreas Bebersdorf
und Markus Wegener.
So, wir haben wieder einen dieser Tage. Ich sitze hier in gemütlicher Runde, schaue mir an, was mir vor dem Bildschirm so passiert. Und da sehe ich den Markus. Mensch, Markus, wie geht's dir denn?
Mensch, Andreas, mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir geht's auch so gut. Ich verfolge dich ja so ein bisschen und habe ja gesehen, du wohnst ja da, wo andere Leute Urlaub machen oder zumindest sehr nah in der Nähe. Ich bin schon sehr neidisch. Bei mir kommt jetzt bald der Urlaub und ich hoffe, der ein oder andere Zuhörer hat jetzt auch die Chance, uns irgendwie an Pool oder so zu hören im Urlaub. Ich weiß ja, macht ja nicht jeder Poolurlaub. Wir werden dieses Jahr auch ein bisschen mehr in die Berge gehen, ein bisschen wandern, mal ausprobieren, was wir das machen. Aber ich habe ein schönes Thema vorbereitet, aber ich würde nochmal die Chance zu geben, auch nochmal ein bisschen über deine Urlaubspläne zu erzählen.
Ja, Markus, du weißt ja, wie das ist, ne? Wir wohnen da, wo andere Urlaub machen. Also an der Ostsee und meine Frau sagt immer, wir fahren nicht an die Ostsee in den Urlaub. Das, was wir da machen, ist ja Standard. Also fahren wir immer an die Nordsee. Und dieses Mal habe ich mir fest vorgenommen, wenn wir uns das nächste Mal sehen, Markus, bringe ich dir ein Päckchen mit. Und das wird dann Ostseestrand sein. So ein bisschen. Und ich wünsche dir danach viel Spaß damit, denn ich kann mir da jede Woche meine Schaufel nehmen und da ist noch so viel. Aber ich glaube, bevor wir die Hörer mit unseren Urlaubsideen langweilen, lass uns doch einfach mal schauen. Du hast bestimmt auch wieder irgendwas Ähnliches, was auch nicht nur mit Sandzählen zu tun hat. Erzähl doch mal, was bewegt dich so die letzte Zeit?
Ja, mich bewegt eigentlich die allgemeine Thematik. Wir hatten ja in der letzten Folge schon mal über das Umbauen von Datenmodellen gesprochen. Jetzt habe ich aber durchaus durch die Situation, dass man übernimmt etwas oder man hat irgendwas angepasst, man hat einen Codeblock, der schon Jahre weg liegt. Vielleicht hat man ihn auch selber programmiert oder ganz schlimm gesagt verbrochen. Und man stellt plötzlich fest, dass man in seiner Prüfung da drauf schaut und sagt, ist aber komisch, dass dieses Ergebnis so ergibt. Und man hat ja so einen Zustand, wie er vorher war und einen Zustand, wie er nachher war. Und man möchte ganz gerne eigentlich, dass auch sich nur die Sachen ändern, die man bewusst verändert hat. Und es kommen plötzlich Situationen zustande, wo man ja Werte erhält, wo man sagt, Moment mal, das war ja schon im alten Code nicht richtig oder anders. Und man fragt sich so, bei all den Prozessen, die man gemacht hat, die man verprobt hat, man hat ja auch immer alles nach bestem Wissen und Gewissen getestet und auch mit den Fachusern getestet und dann ist sowas sogar meinetwegen im Betrieb. Und es hat im Prinzip auch gar keinen Impact gehabt. Also es ist noch keiner von den Usern gekommen und hat gesagt, diese Zahl stimmt nicht. Also du hattest nie diesen Zwang zu überprüfen, ob dieser Wert in der Form stimmt. Und natürlich auch dahin nochmal weitergedacht, die Frage, hat das Ding dann überhaupt einen Impact? Also hat es etwas ist das überhaupt für das Business relevant oder für die Business-Logik relevant? Ich meine mal, so dahergesprochen, es gibt vielleicht unterschiedliche Abschlussstatis, die beides, Statis ist ein falsches Wort, es sind unterschiedliche Abschlussstatus und die sind beide zu einem gleichen Zeitstempel gemacht worden und je nachdem, wie der Job gelaufen ist, steht mal der eine Abschlussstatus da oder der andere Abschlussstatus da, aber vielleicht interessiert es ja das Business nur, dass dieser Prozess abgeschlossen wurde und diese Detailinformationen, dass es geschlossen wurde mit einem bestimmten Zusatzpräfix, gar nicht interessiert, weil das meinetwegen einfach nur in diese Kategorie oder Gruppe fällt, Prozess ist abgeschlossen. Und jetzt für dich die Frage, wie geht man denn da mit um oder kennst du auch solche Situationen, dass du sagst, okay, ich habe etwas, was gebaut wurde oder spezifiziert wurde, gebaut wurde, getestet wurde, alle sind zufrieden und nach einem gewissen Zeitraum schaust du drauf und siehst, dass es eben so Exceptions, Ausnahmen gibt, die nicht behandelt wurden und wo du jetzt im Nachgang so denkst, müsste man eigentlich nochmal drüber reden oder nachdenken. Und wie geht man damit um? So, Andreas, deine Bühne.
Na, das ist ja eine tolle Bühne. Also, Markus, ich kann es wie immer sagen, mit den italienischen Worten würde es heißen, it depends. Aber ich würde es wirklich diffiziler betrachten. Also wieder der Fall, Der Business Case ist damals beschrieben worden. Nehmen wir mal an, das Ding war vor 5 Jahren. Jemand hat es beschrieben. Du hast den Business Case mit allen Logiken abgebildet. Dazu gibt's ja hoffentlich noch die Dokumentation. Wir wissen beide, findet man nicht immer wieder im Schrank, aber auch nicht in den Dokumentenordnern. Der Punkt ist aber, du hast damals die Business Cases beschrieben und jetzt sind in diesen 5 Jahren verändert sich ja auch die Businesswelt. Also das heißt, selbst wenn du oder ich oder irgendein anderer Kollege, Kollegin das gemacht hat, vor 5 Jahren war der Business Case so beschrieben. Du kriegst niemals alle Exceptions und alle Ausnahmen, alle Sonderfälle abgebildet. Es wird ja immer eine gewisse Lücke sein, wo man sagen kann, ah, es könnte so oder so sein. Wenn der Case nicht beschrieben ist, kann ich ja niemandem vorwerfen, dass der Case nicht behandelt ist. Und das ist auch immer das, was die Kollegin dann sagt. Haben Sie das denn beschrieben, haben Sie Ihre Business Cases beschrieben? Und ich kann dir sagen, und das klingt vielleicht für den einen oder anderen hart, in 80% der Fällen bin ich froh, wenn mir jemand erklärt, wie der Business Case ist. Beschrieben hat ihn meist jemand nicht. Also beschrieben heißt in einem Dokument, kann auch handschriftlich sein, digital. Ich nehme alles, was man bekommen kann, ist aber meist nicht der Fall. Weil meistens ist Code die Dokumentation und dann sagt dir jemand, das ist doch gut dokumentiert. Ich sehe nur den Code. Was genau der macht, muss ich mir ja jetzt noch aneignen. Und da ist doch für mich schon genau das Problem. Also es muss passen. Ich kenne Kunden, die machen das, schreiben sich alle Business Case aus. Und wenn es den Business Case, Markus, nicht gibt, wird er aufgeschrieben, weil er neu hinzugekommen ist. Also mit Datumstempel, Stand heute, gibt es einen neuen Business Case. Den hatten wir noch nie. Schreiben wir auf. Dann kann ich sagen, oh, alles klar. Jedem war klar, in der Vergangenheit war das nicht ganz korrekt, was wir abgebildet haben. Jetzt ist es korrekter, weil ich kann dir immer nur sagen, die 100% kriegst du ja selten, gerade wenn es so Verteilalgorithmen sind oder Verteillogiken, die auf Basis von Tagen, Monaten, Stunden oder irgendwas was verteilen müssen. Nimm nur das Beispiel Monatsabgrenzung. Wie schwer ist es, diesen Wert, den ich jetzt hier sehe, war das jetzt der Monatswert, also gilt der nur für den Monat April, oder war das ein Durchschnittswert für 2 Monate, schon wird's kompliziert. Allein diese Gleichverteilung auf die einzelnen Tage oder ähnliches macht es wirklich schwer. Ich versuche das immer so zu handeln, dass ich sage, so, ich habe jetzt hier einen neuen Fall, den dokumentieren wir gemeinsam mit dem Kunden, dass der Kunde auch weiß, wenn wir den Raum verlassen, es ist dokumentiert, was jetzt anders ist als früher. Und weil du es ja so ansprachst, ich habe natürlich schon ganz oft diesen Fall gehabt, dass du etwas erstellt hast oder ein Kollege, Kollegin oder ein anderer Dienstleister. Du kannst es keinem vorwerfen. Zu dem Zeitpunkt, wo es erstellt wurde, ist es hoffentlich sauber besprochen worden. Und am Ende, wenn du gehst, sollte der Kunde alle Informationen, Unterlagen, Beschreibungen, Skripte haben, um sagen zu können, das war der Business Case zu dem Zeitpunkt X. Wenn er das nicht hat, gibt es 2 Dinge. Nachlegen, also du musst es dokumentieren oder du lebst damit, dass es das halt nicht gibt. Und ich sag mal so, über 50% der Fälle, die leben alle damit, weil es halt das nicht gibt. Und meistens sind die Business Cases ja auch nicht so kompliziert, denn es wird in SAP, es wird in Navision, es wird in Confluence, wo auch immer, es wird überall gebucht, es funktioniert, die Belege sind da, das ist der Fakt. Solange du nicht irgendwelche Logiken ansetzen musst, dass du einen Wert auf Basis einer Logik verteilst, die nicht aus dem Vorsystem geliefert werden kann, dann hast du ja einen Punkt, wo du etwas dokumentieren musst außerhalb des CRM-Systems. Und da wäre es schön, wenn du es dokumentierst, aber ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber die Frage wird dich jetzt treffen. Wie siehst du das denn mit Dokumentation von Business-Logiken?
Da muss ich jetzt tatsächlich länger nachdenken drüber. Weil, aber jetzt nochmal, um das Thema zu nehmen, der erste Punkt ist ja, du hast diese Business-Logik und die sagt dann meinetwegen lapidar, nimm den letzten Status. Und dann sagst du, okay, wie kann ich den letzten Status ermitteln nach dem entsprechenden Buchungsdatum? Und jetzt gibt's aber Situationen oder Prozesse, die ja durchaus vielleicht ermöglichen, dass zeitgleich mehr als ein Status gebucht wird. Und dann fehlt dir plötzlich die Klassifizierung, wie kann ich eigentlich entsprechend mit Werten umgehen, die mehr als oder wo zu einem Zeitpunkt 2 Statuswerte vorgibt, welcher Status gewinnt dann oder wonach mache ich dann die Sortierung? Weil wenn ich es nicht angebe, ist es einfach eine technische Marotte, dass er eine Sortierung zugrunde liegt, die zu ihm gerade passt, aufgrund von Speichernutzung, weswegen er auch immer diese Sortierung zunimmt. Jetzt ist es ja so, dass wenn du zu diesem Fall kommst, dann sagst du ja klar, dann müssen wir spezifizieren und das muss natürlich auch vom Business kommen. Und jetzt komme ich, glaube ich, so ein bisschen zu meiner Grundidee oder Grundannahme. Letztendlich müssten wir ja sagen, die Dokumentation, eine gute Anforderungsbeschreibung ist natürlich auch die komplette Dokumentation. Ich sollte ja eigentlich das entwickeln, was ich als Anforderer beschrieben habe. Ich soll mir im Regelfall nichts ausdenken, sondern mache eigentlich die Transferarbeit in technischer Form. Und gleichzeitig wäre dieses Dokument ja auch die Vorgabe für jeden Tester, um eben vorzugeben oder zu überprüfen, ob die darin behandelten Fälle abgehandelt wurden. Und deswegen, letztendlich muss es immer wieder in den Business Requirements rein und sie müssen auch von den entsprechenden Anforderern aus meiner Sicht zum größten Teil verwaltet werden und entsprechend dokumentiert werden auf seiner Seite. Mein Part wäre eher die technische Dokumentation, wo ich auch gerne hingehe und mir, also je nachdem welchen Umfang, aber gegebenenfalls sogar im Script-Header einfach erstmal angebe, dass es eine Änderung gab und einen kurzen Hinweis. Und wenn man dann eine Business Requirement ID hat, kann man auch die mit verlinken. Wer in dem Rahmen der Versionierung ist, kann dann auch beim Einchecken in dem Commit-Statement das machen. Das hält den Code schlank und hat die Kommentare nicht im Code, aber dann ist es dann eben bei dem Einchecken und man kann es innerhalb der Versionierung nachschlagen. Also das sind so die Wege, wo ich sage, das wäre der beste Weg, gebe aber auch zu, es ist vom Fall zu Fall und es depends und es ist die gemeinschaftliche Arbeitsgruppe, die dazu kommt. Aber was mir eben auch in der Vergangenheit häufiger untergekommen ist oder zeigt, ist, dass erst in dem Moment, wo die Anforderung anfängt, sich zu materialisieren und wir Ergebnisbausteine haben, wir erst diese ganzen Sonderfälle entdecken und das Business auch darauf reagieren kann. Also das bedeutet, wir haben da Werte, es gibt ein Ergebnis, meinetwegen nennen wir es auch Datenprodukt, und das Business schaut sich das an und wenn das Business feststellt, hier stimmt etwas nicht, dann geht man meistens mit denen ihre definierte Logik durch und findet dann plötzlich eine Lücke und sagt, okay, nee, das haben wir nicht berücksichtigt, da müssen sie auf folgende Werte zurückgreifen. In dem Fall muss wenn der Status so ist, muss folgende Logik angewandt werden, weil dann haben wir die Werte noch nicht, wir müssen dann eine Prognose machen und so weiter. Also das heißt, für einen Menschen ist es auch häufig wirklich schwer, seine Requirements vollumfänglich mit dem ersten Wurf, also habe ich zumindest das Gefühl, theoretisch einfach nur niederzuschreiben, sondern da sind wir dann wahrscheinlich auch wieder in dieser iterativen Programmierung und so weiter. Wenn man erstmal etwas hat, was man verproben kann, wo man einen Blick drauf wirft, dann kommt es eher dazu, dass man entsprechende Sachen merkt und unser Eins ist dann vielleicht auch mehr technisch getrieben und sagt, okay, das Detailgrad, wo der Fachbereich manche Sachen abtestet, der macht so stichpunktartige Tests und wählt bestimmte Bereiche aus, wohingegen wir, wenn wir ein Vorergebnis und ein neues Ergebnis haben, durchaus technische Komponenten machen und sagen, okay, jetzt halt mal die Millionen Datensätze gegen den alten Datenstand von Millionen Datensätze und zeig mir mal bitte die Differenzen auf und kriegen dann plötzlich auch Fehler angezeigt, die tief in den Daten drinstecken, mit dem man gar nicht erwartet hätte oder sieht ein Verhalten, mit dem man nicht gerechnet hatte. Also ja, auch das hatte ich in einem anderen Projekt mal, dass ich eben BI auf ein ERP-System aufgesetzt habe und der Fachanwender sagte, die Daten können nicht stimmen und dann sind wir abgetaucht in die Daten und es ließ sich erklären, es war ein Fehler im ERP-System, der dann vom Dienstleister gefixt wurde. Aber auch so, dass man eben nachvollziehen konnte, dass zu einem Zeitpunkt ein Fehler da war, dann gab es eine große Korrekturbuchung und danach sah es wieder ordentlich aus, aber der Anwender hatte das anders verstanden und war nicht so glücklich, dass sich diese Korrekturbuchung dann auf diesen einzelnen Zeitpunkt darstellte und eben nicht fein granular auf Einzelpostenebene korrigiert wurde und so weiter. Aber das sind dann so Sachen, man hat immer so Annahmen von Systemen, man hat so bestimmte Annahmen, wie man es läuft, man vereinfacht auch sehr viel in dem eigenen Modell und dann geht man eben plötzlich mit diesen Annahmen ins Spiel und merkt dann, okay, hier gibt es bestimmte Punkte, wo man detaillierter werden kann. Die Frage ist dann manchmal, ob man es ans muss oder was hast du für Fälle bei dir in deinem Business?
Na gut, das ergänzt sich da ja, Markus. Und das Problem ist tatsächlich, wie genau soll man das abbilden? Denn manchmal gibt es ja auch Fälle, wo du sagst, das ERP-System kann das nicht so granular abbilden, wie es der Kunde für seine Analyse benötigt. Wieder das Beispiel, wenn du so eine Produktklassifizierung hast, die der Vertrieb etwas anders sieht als das Marketing und jeder möchte eine andere Aufgliederung haben, aber die steht so nicht im ERP. Mir wäre es natürlich immer am tausendmal lieber, es ist alles irgendwo zentral gepflegt, also niedergelegt und ich muss es nicht programmatisch auseinandernehmen anhand von Logiken und vielleicht noch mit mehreren Fallunterscheidungen, sei es ich spalte A, B und C und je nachdem, was da passiert, muss ich folgende Logiken abbilden. Denn wir beide wissen, wenn wir das später im Bericht nutzen wollen, ist so eine Sonder-Logik immer besonders kompliziert, weil die muss ja auch ins Modell getragen werden, sei es als Filter, als Struktur, als Dimension. Und mir fällt bei sowas das immer besonders wenig leicht. Und ich sag dir, warum wenig leicht? Weil das ist eine Sonderlocke, die ja nur hier existiert. Also ich möchte vermeiden, dass ich Sonderlocken in meinem BI-System habe, die es eigentlich sonst nirgendwo gibt, aber der Kunde diese, ich nenne es mal, Fallunterscheidung benötigt, um sein Business besser zu steuern. Wäre es mir ja tausendmal lieber, dass ich das nicht bei mir abbilden muss, sondern dass das Vorsystem das schon so liefern kann. Dass ich marginal noch mit Texten und Beschreibung eingreifen kann, aber ich nicht alles programmieren muss oder mein Kollege, Kollegin und wer auch immer. Und das fällt mir bei sowas immer besonders schwer, weil diese Logik, falls sie sich mal ändert oder ein neuer Business Case auftaucht, musst du dann ja nachprogrammieren, anpassen und ändern. Aber auch da bin ich dabei. Ich versuche das natürlich dann auch trotzdem zu dokumentieren, dass es im Code steht, dass es eine Falllogik ist. Mir fällt es nur natürlich schwer, in meinen Code-Editor dann auch Excel-Sheets mit vom Kunden reinzupacken. Also gibt es maximal einen Hinweis, dass es da Dokumente gibt. Also insofern muss man halt einfach mal schauen. Aber worauf ich hin will, ist, ich versuche wirklich Sonderlocken, soweit es geht, zu verhindern. Es sei denn, sie kommt schon aus dem Vorsystem so geliefert, dass ich sie eigentlich nur nehmen muss und nicht noch irgendwie gesondert mit if, then, else, case, when, was weiß ich, was für tolle Konstrukte man im SQL bauen kann oder wo auch immer. Und vielleicht auch am Ende im Power Query und je nach Fall auch vielleicht noch unterschiedliche Dimensionsausprägungen habe. Habe ja alles schon gesehen, macht das Leben auch unnötig schwer. Und wieder zu deinem Thema Stati, finde ich auch total spannend, weil wenn an einem Tag mehrere Stati reinfließen, muss man ja nur definieren, welcher gilt. Und für mich hätte dann an dem Tag der letzte gültige gegolten, weil der ist ja derjenige, der als letzter gekommen ist. Und da fällt mir immer wieder so ein toller Fall ein. Wieder das Beispiel, wie kann man die Vergangenheit besser machen? In der Vergangenheit gab es halt auch mal Fälle, da gab es die Möglichkeiten des Codings in der Form nicht. Nimm nur das Beispiel, wir wechseln von Urlaub auf Tabula und ich weiß im Urlaub, ich hab's geliebt, Bestandskennzahlen. Lagerbestandskennzahlen, Last und Empty, einmal angeklickt, bin ich durch. Dieses abzubilden im Tabular bedeutet, ich muss das wieder per DAX programmieren, weil es das da in der Form gar nicht gibt. Also du siehst, es kann manchmal ja auch sein, dass sich die Technik so verändert hat, dass man es auch ganz anders abbilden muss. Und vielleicht war es vor 5 oder vor 10 Jahren noch ganz anders. Nimm nur unser Lieblingsprodukt, was wir beide so lieben und kennen. Da hat sich auch viel getan. Und es tut sich immer noch viel. Und sei es nur mit Visual Calculations mal was nachkorrigieren, was ich hier im Bericht benötige. Das sind so coole Features, die gab's dann halt einfach noch nicht. Und immer der Situation geschuldet, der Business Case war vielleicht noch nie da. Die Technik hat sich verändert. Es ist auch vielleicht manchmal eine Änderung in der Logik. Kann ja auch passieren. Und sei es der ETL-Prozess, plötzlich liefert er nicht mehr leere Werte, sondern plötzlich steht da Null drin. Wir wissen beide, wie leicht das sein kann. Und über den Vortrag Null oder Null habe ich auch schon mal mit einem Kollegen gesprochen. Da kann man allein schon einen Vormittag mitfüllen. Nur wenn man dann mit dem Kunden darüber spricht, denkt er natürlich, Mensch, jetzt sind die Techniker schon wieder in einer Ecke. Mensch, ob die Wand jetzt Rauputz oder sonst was ist oder ich streiche sie einfach nur weiß. Aber auch weiß und weiß gibt's da auch noch Unterschiede. Also ich weiß, das kann sehr schnell kompliziert werden, wenn man nicht alles vernünftig beschreibt. Und ich bin ein Fan davon, versucht das möglichst leicht zu handeln. Und ich beschreibe immer den Business Case, weil der Code zu beschreiben, der sollte den Business Case ja eigentlich abbilden. Und ich hoffe, dass das immer funktioniert. Versuche natürlich das auch dann in meinem Coding zu berücksichtigen, dass man ja eigentlich versteht, was für ein Business Case da abgebildet wurde. Denn der Code kann ja beliebig komplex werden. Und auch da versuche ich natürlich solche Dinge wie Mehrfachverschachtelung und 17. Abzweigung in einem Case, wenn und was es da alles gibt, zu vermeiden und zerlegt sie dann. Und da gibt's ja auch genügend Techniken, die man heutzutage anwenden kann. Ich weiß, ich habe viele Fans von CTEs. Der nächste macht das in kleinen Views, der andere macht das hier. Ist ja auch immer, wie man geprägt ist. Wie man seinen am Ende Anwendungsfall für sich verständlich zerlegen kann, damit das jemand versteht. Und ich weiß, in den Anfängen von Cubeware haben wir immer viel mit dem Fachbereich zusammengearbeitet und ich habe es dann immer für den Fachbereich so zerlegt, dass mir der Controller sagt, ja, habe ich jetzt verstanden, so ist der Business Case richtig, das können wir so übernehmen. Also ich habe mir quasi die Absolution aus bayerischer Sicht geholt, das ist der Case, so funktioniert er, so können wir ihn nehmen und der nächste geht dran. Hast du da andere Anwendungsfälle oder machst du das ganz anders, Markus?
Nee, ich glaube nicht, dass ich ganz anders mache. Ich bin vielleicht an manchen Stellen ja nicht so streng wie du. Also ich fand es jetzt gerade spannend. Genau das Problem sehe ich mit, wo du gesagt hast, wir machen Strukturen vielleicht im Analytics-Bereich, die es nicht so im ERP-System gibt. Und genau da so, wenn wir da so Fallunterscheidungen drin haben, dann ist es gerade der spannende Part. Also gerade die Logik ist gut definiert, meinetwegen, aber der Endanwender wundert sich, welcher Wert dann doch ermittelt wurde aufgrund seiner Case-Anweisung oder auf seiner Fallunterscheidung, weil er dann doch übersehen hätte, dass eine bestimmte Gruppe entweder komplett durchfällt und auf den Else-Block läuft oder dass eine bestimmte Gruppe schon viel zu früh ausgesteuert wird, weil er schon eine Bedingung erfüllt, die für einen anderen Bereich da ist. Das ist doch durchaus spannend zu sehen, welche Komplexität das annehmen kann. Gleichzeitig bin ich aber dabei, muss man auch wahrscheinlich so nehmen. Klar ist es schön, wenn die saubere Integrität der Daten eine Applikation beibehalten kann, ein ERP-System und so weiter, aber auch da schon gemerkt, dass eben Business-Prozesse so implementiert wurden, dass die Applikation selber keine Integrität da voraussetzte oder festgehalten hat und dann hat man diesen unplausible Daten auch bei sich drin, beziehungsweise muss doch nochmal vielleicht eine andere Schleife drehen, als der typische Anwender dir sagt, wie die Ermittlungsreihenfolge im ERP-System ist, weil das ERP-System doch mehrere Prozessschleifen dreht, um dann eine Eindeutigkeit festzustellen oder so. Man ist manchmal auf so einer vereinfachten Ebene da und da bin ich dann doch dabei, dass man sagen kann, okay, wenn ich etwas habe, was jetzt nur für meine Analyse von Relevanz ist oder auf meinem Analytics-System, dass es bestimmt Strukturen oder Fallunterscheidungen gibt, die ich nicht unbedingt in meinem CRM-System habe oder die ich nicht unbedingt in meinem ERP-System habe, weil ich dafür nicht die richtige Abbildung habe, sondern dass das ein Thema ist, was in einem Analytics-Bereich drin steht und da muss man eben schauen, wie man diese Daten bereitstellen kann und mitbringen kann. Natürlich ist es so, dass wenn ich die Werte direkt im ERP-System pflege, aber auch da ist es dann so, wenn es ein Freieingabetext ist, und das hatten wir ja auch, und ich mir da meine Gruppen eintrage oder ein Optionfeld habe und es strukturiert sich was um, muss ich eben überlegen, wie ich das mit einer entsprechenden Falllogik im ERP-System korrigieren kann, weil tausende von Datensätzen nicht gerne manuell durchgeführt werden als Updates, sondern dann doch vielleicht mit irgendwelchen Prozessen. Auch da schon vorgekommen, dass das gelaufen ist und erst nach gewisser Zeit, wenn das eigentlich abgenickt wurde, merkt man, dass es eine Falschzuordnung gab und kriegt es nicht mehr so einfach rückgängig gemacht. Bis hin zu, wenn man mit mehreren Ländern zusammenarbeitet, dass sich da Prozesse überholen und dass dann eben Optionfelds gibt, die in einem Land anders, oder wir haben sowas wie Produktkategorien oder Produktmerkmale, die in bestimmten Ländern anders genutzt wurden, nicht vom gleichen Typ sind. Und wenn man dann im Analytics-Bereich ist und das Ganze zusammenführen möchte, dann wird es schwierig und dann fängt man doch wieder an mit dem, wie du es gerade gesagt hast, mit dieser Fallentscheidung in der Business-Logik in dem Part. Und ja, also wie gesagt, ich glaube, es gehört damit dazu, wie gesagt, es ist schön, wenn es nach vorgelagert ist, aber ich glaube, man kann es in vielen Fällen nicht vermeiden. Und das ist natürlich auch, was einen frühen Benefit gibt, wenn ich plötzlich eine andere Sicht im Analytics auf die Daten bekomme, als die ich vielleicht in meinem CRM- oder ERP-System direkt gehabt hätte. Und von daher, ja, ich glaube, da muss man unbedingt ran, um abzuwägen, wie was geht und viel Kommunikation natürlich auch immer wieder mit den Stakeholdern, weil auch das ist ja immer die Frage, bin ich denn überhaupt befugt oder in der Lage, da etwas reinzubringen? Auch das haben wir gemerkt, es gibt so unterschiedliche, ja, wie soll ich das sagen, Verantwortlichkeiten und im Unternehmen und besonders wenn es um ERP-Systeme und entsprechende Felder geht, kann es sein, dass jemand sagt, das Feld gehört in unser Hoheitsgebiet und wir geben die entsprechenden Klassifizierungen vor, weil wir damit unsere Abrechnung zum Beispiel managen und wir das mehr in dem finanzbuchhalterischen Raum sehen. Und dann hat eben der Sales-Bereich, kann Anfragen stellen, aber kann eben nicht selbst Klassifizierungen machen, nachdem sie dann vielleicht ihr Business steuern möchten. Hast du auch solche Fälle, wo du merkst, da gehen unterschiedliche Interessen im Unternehmen unterschiedliche Wege und daher sind die Stammdaten unterschiedlich ausgeprägt?
Absolut. Markus, ich muss da immer schmunzeln, wenn das diese unterschiedlichen Sichten gibt. Ich sagte das ja vorhin schon mit Marketing und Sales. Man sieht manchmal, dass auch die Klassifizierung, sei es von Kunden, von Produkten, einfach anders sind. Und da finde ich ja den Ansatz, den man in Power BI verfolgen kann, dass man das relativ leicht mit beiden glücklich machen kann. Und ich habe es dann auch schon mal geschafft, den anderen klarzumachen, guck mal, jetzt könnt ihr sogar sehen, was der andere anders klassifiziert, als du es in deinem Fachbereich machst. Das heißt, ich versuche trotzdem ja eine Produktdimension, aber mit beiden Klassifizierungen abzubilden. Also das wäre dann mein Lieblingswunsch. Und die Transparenz, guck dir doch mal an, was bedeutet denn das für einen Effekt, wenn der Kollege Abteilung Sales das anders macht als Marketing oder Einkauf, allein nur um zu sehen, was diese leichten Unterschiede dort sind in diesen Strukturen. Und es macht es ja wirklich heute so leicht, das schnell und einfach abzubilden, selbst diese unterschiedlichen Elemente. Du musst halt nur bei der Benennung aufpassen, weil am Ende wollen vielleicht beide sogar noch denselben Namen haben. Das geht natürlich dann nicht, aber da kann man sich einigen, da wird man immer eine Lösung finden. Und klar, mir wäre es natürlich lieber, sie hätten nur eine, aber wir wissen ja, Sales Live, jeder hat da einen anderen Blickpunkt drauf, jeder hat vielleicht andere Strukturen und ich versuche, selbst wenn es gewisse Strukturen wie Dimensionen gibt, die der eine benutzt, der andere nicht, es sind ja trotzdem beide Strukturen da, du musst sie nicht benutzen. Wenn du also diesen Filter oder diese Filtereigenschaft gar nicht einsetzt, finde ich okay, aber auch hier versuche ich natürlich immer, wie gesagt, möglichst das Modell so zu handhaben, dass es für beide Welten geht und diese Sonderlocken so weit es geht zu vermeiden. Also auch wieder das Beispiel mit diesen entsprechenden Business Cases, da was abzubilden in den Strukturen. Schön wäre es natürlich, wenn es das woanders gibt, aber wenn du es schaffst, dass trotzdem die Transparenz vorhanden ist und dieser Code nicht zu komplex wird, dann ist es für mich auch fein. Es ist ja immer so, du gehst irgendwann aus dem Unternehmen wieder raus, weil du bist ja nur der Berater. Das heißt, es muss ja jemand das Ganze, was du dort erstellt hast, mit dem Kunden zusammen definiert, muss ja auch wartbar bleiben. Und ich weiß, das ist ganz oft immer ein Thema, wenn du das Unternehmen verlässt und jetzt hat der Markus keine Zeit, jetzt kommt der Arthur und da sagt der Arthur, was hat denn der Markus hier gemacht? So wäre es ja, wenn mein Kollege Marc dann zu mir kommt und sagt, ja, das hätte ich anders gemacht, Andreas, oder umgekehrt. Also ich finde auch die Prägung, die man selbst mitbringt, da hat ja jeder andere Ansätze. Und sobald ein anderer es machen muss, das Bestehende anfassen, ich weiß, ich habe in den Anfängen immer gesagt, ich möchte eigentlich keinen Programmiercode von anderen Kollegen und Kolleginnen anfassen, denn in dem Moment, wo du es dir anschaust, bewertest du es, weil der hat es ja nicht so gemacht wie du. Selten haben wir so viele Standards, die für alle gleich gelten und alle machen das gleich. Fängt schon nur mit Namenskonvention an, kleinen Großschreibungen, Bindestrichen, Unterstrichen, da hat Leerzeichen. Markus, wir haben ja doch schon alles gesehen und ich finde diese Prägung, die da jeder mitbringt, das ist total spannend, weil jeder hat so seinen eigenen Workflow, der ihn effizient sein lässt und jeder hat einen anderen Workflow, sei es nur, weiß selbst, diese Anzeigegeräte, die man hier benutzt, ja, diese tollen Dinger, da gibt's dann halt auch unterschiedliche und ich konnte schon mit der Maus, wo eine Kugel drin ist, konnte ich nicht mit umgehen, wenn man da drauf drehen muss. Also insofern, ich bin so froh, dass wir die Werkzeuge so nutzen können, wie sie sind und auch das Programmieren hat sich ja deutlich verbessert und erleichtert. Also wie schnell kann man etwas programmieren, coden? Und wenn du dir das anschaust, was du mittlerweile an KI-Unterstützung hast, auch für die Dokumentation des Codes. Also so viel Dokumentation habe ich früher nie geschrieben, was mir heute die KI gleich mit unterstützend mitliefert. Finde ich fantastisch, selbst mir Code zu erklären. Also da muss ich ehrlich sagen, wir haben es schon wirklich ganz gut. Und das ist aber auch das Thema, das macht es ja so leicht und einfach. Also ich habe auch schon viele Kunden gesehen, die dann selbst mit ihrem Composite-Modell dann Dinge noch anflanschen an das Modell. Finde ich auch absolut fein. Da ist ja für mich der Hebel. Ich habe das Standardmodell, du darfst dann darüber hinaus gerne noch was machen, aber das zerstört mir mein Modell nicht. Natürlich muss man hier wie immer aufpassen, aber auch da gibt es dann genügend Wege, dass die Transparenz erhalten bleibt. Wichtig ist halt immer nur, wenn ihr etwas macht, redet miteinander, stimmt euch ab, wer macht wann was, wie kann man es aufteilen. Besser, man hat drüber gesprochen, als man nimmt an, dass der andere etwas macht, wie du es meinst, dass er es machen würde. Ich hoffe, ich habe es nicht zu kompliziert erklärt.
Nee, und mir sind jetzt mal wieder ein paar Sachen kurz aufgefallen, wo es so in diese Richtung auch geht. Das eine war mit dem Composite-Modell, weil das jetzt zuletzt gerade war, hatte ich auch bei einem Kunden und der war jetzt im Prinzip alleine unterwegs und das war sein Composite-Modell. Aber durch eine Änderung, wir sind uns noch nicht ganz klar gewesen, was ist eine ID-Spalte auf eine Text, also eine Zahlen-Integer-Spalte auf eine Textspalte gewechselt. Das hat im ersten Modell keine großartigen Probleme gemacht. In dem anderen Modell wurden aber darauf referenziert, und zwar vom Datentyp String, nee, Text, nein, nicht Text und nicht String, sondern im Prinzip Integer, und es war plötzlich ein Text, und er hat dann eben gesagt, er konnte diesen Vergleich nicht mehr machen, weil eben der Datentyp sich geändert hat und er mit dem falschen Datentyp darauf zugegriffen hat. Und das sind dann so kleine Sachen, die passieren nebenbei. Und das ist auch das, was du gerade eben sagtest, mit dem alten Code übernehmen oder wo man so denkt, man hat diesen ersten Reflekt und hat gesagt, vielleicht ist auch es nicht so ganz performant. Und man denkt, man könnte es optimieren. Und er baut dann diesen optimierten Weg und hat auch bestimmte Parts, wo man denkt, zu wissen, warum das so verwendet wird. Und plötzlich stellt man entsprechend fest, dass das Ergebnis nicht das gleiche ist. Und dann merkt man plötzlich, dass diese nutzte Funktion noch irgendwas anderes, was jetzt nicht offensichtlich war, mitgebracht hat oder mitimpliziert hat. Und dadurch eben jetzt ein Problem besteht oder beziehungsweise den nicht definierten Zustand. Auch das finde ich dann wieder sehr spannend. Man geht jetzt erstmal, ja, ich habe es schon mal gesagt, nicht das, was wir nicht wissen, bringt uns zu Fall, sondern das, was wir zu wissen glauben. Also man geht immer mit so Annahmen rein und man guckt sich den Code an, hast du ja auch schon mal beschrieben, versucht ihn zu verstehen, und wenn man ihn verstanden hat, dann traut man sich da was anzupassen. Kann aber dennoch bedeuten, dass wenn man gerade in den Bereich der Optimierung reingeht oder so, dass man dann doch irgendwelche Nebensächlichkeiten übersieht und dann das Ergebnis nicht das Richtige ist. Und deswegen muss man es ja auch wieder auf der anderen Stelle wieder testen. So, dann würde ich doch sagen, haben wir das Thema doch, glaube ich, ganz gut aufgegriffen. Wollen wir das zusammenfassen für die drei Dinge nach Hauseweg oder möchtest du noch was ergänzen?
Für heute möchte ich nichts ergänzen, weil ansonsten verlieren wir uns noch weiter im Detail. Also wenn du magst, lasse ich dir heute den Vortritt.
Okay, dann nehme ich den ersten Punkt, und der erste Punkt ist tatsächlich, dass wir nie eine hundertprozentige Codeabdeckung haben werden. Also das wird man auch in der Literatur finden und das gerade auch im Rahmen der Testfälle. Wir versuchen uns anzunähern. Wichtig ist eigentlich, dass wenn wir etwas feststellen, dass wir es melden, dass wir entsprechend spezifizieren, wie denn der Zustand sein soll, und dass nach Möglichkeit das natürlich dann auch über entsprechende Testfälle abgedeckt ist, so dass beim nächsten Mal wir einfach sicherstellen können, dass dieser Zustand beibehalten wird. Gut, dann gebe ich dir Punkt 2.
Ja, Punkt 2. Ich versuche das mal mit diesem, schau dir Dinge an, die Menschen gemacht haben, und versuche dich in das hineinzuversetzen, was zu dem Zeitpunkt vielleicht auch State of the Art war, wie man es macht. Man hat sich ja auch mal in gewisser Form verändert, also auch die Strukturen und das, wie man etwas programmiert, ändert sich. Was mir da besonders gut gefällt, ist eigentlich, ich nehme immer jeden Kunden mit auf die Reise, denn sprich mit den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest in dem Moment, und rede darüber, auch mit deinen Problemen. Also tausche dich aus, und auch, ich kann es ja nur ergänzend sagen, Markus, die Annahme, dass ich das verstanden habe, bedeutet nicht, dass wenn der Kunde mir es nochmal erklärt, dass es auch wirklich bei mir so angekommen ist, wie er es erklärt hat. Denn jeder hat da einen wirklich anderen Ansatz, und stell dir vor, der Kunde arbeitet damit schon seit 20 Jahren, und wie soll ich innerhalb von wenigen Minuten den gesamten Sachverhalt abbilden? Das heißt auch bei dem Thema Aufwandsschätzung ist ja immer das Thema Lücke. Du guckst dir ein System an und sagst, du musst das umbauen. Ich arbeite da auch viel mit anderen, ich schaue mir auch Dinge an, aber du wirst es nie zu 100% alles finden, was da an Sonderfällen drin ist, weil meistens, erstens, die Dokumentation ist nicht da, sie ist vielleicht unvollständig, die Änderungen fehlen, und selbst wenn du dir den Code anschaust, du kannst ja jetzt nicht 2 Jahre lang Code analysieren, so viel Zeit gibt dir ja keiner für eine Aufwandsschätzung. Also insofern pragmatische Annahmen, und mit dem Fehler muss man halt leben, und ich kann da nur meine Kollegen zitieren, Andreas, wie machst du das? Kann das nur sagen, die Erfahrung bringt den Wert. Und das kannst du nur durch Üben. Und manchmal muss man auch hinfallen und wieder aufstehen, um vielleicht festzustellen, Fürs nächste Mal habe ich mir wieder was gemerkt.
Gut, dann versuche ich jetzt den dritten Punkt. Und der dritte Punkt, es ist schwer. Mir fällt es nicht ein, aber mir ist noch eine Frage an dich eingefallen und vielleicht schließen wir es damit ab. Ist dir auch schon mal aufgefallen, dass der gleiche Sachverhalt von unterschiedlichen Anforderern oder meinetwegen doch unterschiedlichen Anforderern unterschiedlich komplex beschrieben sein kann? Also es gibt Leute, die können den Sachverhalt sehr einfach beschreiben und verlieren sich nicht in Details und geben dir so einen groben Ablauf dafür und die sind auch mit dem Ergebnis dann zufrieden. Also das ist gerade bei der Fallunterscheidung vielleicht so ein Thema, wo sie sagen, okay, damit kriege ich die drei großen Buckets und das andere packe ich unter Sonstiges. Und es gibt eben Leute, die sich in jedem Detail verlieren und dann eben im Prinzip für dich dafür sorgen, dass du sehr komplexen Code schreiben musst, weil sie jeden Sonderfall und jede Ausnahme mit betrachten wollen, obwohl diese Detailtiefe gegebenenfalls für die Analyse unerheblich ist. Und das meine Frage als letzter, dritter Punkt. Kennst du das auch?
Ah, da erwischst du genau einen Punkt. Ich sehe das immer, wenn ich mir das anschaue. Ich kenne Kollegen, die können, wenn sie etwas beschreiben, so detailliert abrutschen, dass ich mich schon beim dritten Detail verloren habe. Was war eigentlich die Grundfrage? Und ich kenne Kunden, die können mit wenigen Sätzen ein Sachverhalt so gut beschreiben, dass ich sagen kann, ich habe ein Gefühl und einen Bauch, dann zeigt er mir noch vielleicht zwei, drei Spezialfälle, aber nur wirklich an der Oberfläche, denn ich gehe nicht in den Code rein, das bringt es nicht. Und mit diesen wenigen Informationen auf der High-Level-Ebene reicht es mir meistens aus, ein gutes Gefühl dazu zu entwickeln, wo ist die Komplexität. Und wenn er mir dann noch diese Sonderfälle mal kurz anskizziert und zeigt, kann ich mir ein ganz gutes Bild davon machen, denn wir haben auch wieder gelernt, die Wochen, sich Code anzuschauen, der wirklich komplex ist, heißt ja nicht, dass das Ganze so wirklich komplex ist, wie der Code ist. Ich habe schon ganz oft festgestellt, dass man in der Technologie durch den Wechsel auf eine andere Plattform vielleicht sogar viel leichter das ganze Thema abbilden kann. Also insofern, ich scheue mich davor, Code zu nehmen und ihn zu re-engineering, sondern sage eher, was bildet es als Sachverhalt ab und den mache ich dann. Hat dir das geholfen als Frage und Antwort?
Ja genau, weil ich es nochmal ganz kurz zusammenfassen will zu meinem wirklichen dritten Punkt. Das ist eben an der Praxis entwickeln und den Iterationsstufen, weil man eben das, was man materialisiert hat, sehr gut sehen kann und entsprechend sehen kann, was man nutzen möchte. Und wo du das so sagst, fällt mir auf, ja, es gibt sogar Fälle, wo jemand ganz viele Details gemacht hat und der letzte Schritt ist, fasse alles zusammen und mach es auf eine große Gruppe. Also solche Sachen können auch passieren, dass man sich vorher in Details verwoben hat und am Ende nur noch gesagt hat, ach nee, ich brauche ja nur den gruppierten Wert und hat eine Gruppierung drüber gesetzt, hat aber vorher die ganzen Details stehen lassen und dann hat man unnötigen Code, unnötige Komplexität, weil man in dem Moment wahrscheinlich zeitlich gedrungen eine schnelle Lösung brauchte. Und wenn wir das dann soweit haben, sage ich, bis zum nächsten Mal, Andreas. Ciao.
Ciao, Markus. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst.
Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus
und Andreas.